Paulus, der sich im Galaterbrief bezeichnet als Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott Vater, der ihn erweckt hat aus den Toten, schreibt im 2. Korintherbrief in Kapitel 4, Vers 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Die Frage ist jetzt, wann ermatten wir denn? Wir ermatten, wenn wir verlernen, über die außerordentliche Erhabenheit des uns anvertrauten Dienstes zu staunen, weil Gott uns diese unvergleichliche Aufgabe übertragen hat. An sich ist es ja nichts Großes, vor euch sitzt der Sünder, der da nicht sitzen sollte, aber durch Jesus Christus hat uns der Vater erlöst und mit diesem Dienst betraut. Wir dürfen davon zeugen. Die Frage ist, haben wir uns denn selber berufen? Gott bewahre. Sind wir von uns aus eigener Kraft dazu gekommen? Muss man auch mit Nein beantworten. Es steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 3, nicht, dass wir von uns aus selber tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und Paulus war sich bewusst, dass gerade er sich für diesen Dienst vollkommen disqualifiziert hat, durch die bittere Verfolgung der Gemeinde. Aber genau in dieser Gemeindeverfolgung hat ihn dann Gott auch berufen, hat ihn dort vor Damaskus vom Pferd geworfen und hat ihn zu seinem Apostel gemacht. Und hat mit einem Dienst sondergleichen ausgerüstet. Paulus schreibt im Kapitel 15, im 1. Korintherbrief, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber ihm wurde Gnade erwiesen. Es ist ein Wunder, dass er mit diesem Dienst betraut wurde. Niemand wäre auf Paulus gekommen, außer dem Herrn. Er wurde mit dem Dienst des neuen Bundes betraut. Und darum lassen wir uns nicht entmutigen. Dieses deutsche Wort Mut hat ursprünglich die Bedeutung gehabt, nach etwas trachten, heftig verlangen, erregt sein. Im Griechischen ist hier gemeint streben, trachten, begehren. Interessant ist dabei, dass dieses Wort für triebhafte Gemütsäußerungen und seelische Erregungszustände verwendet wurde in alten Sprachzuständen, häufig sogar für Zorn. Und das heutige Verständnis, das in etwa heißt Tapferkeit oder Kühnheit, das verbinden wir ja mit Mut, hat dann erst seit dem 16. Jahrhundert die ursprüngliche Bedeutung langsam ersetzt. Aber es ist sicher nicht falsch, wenn wir die ursprüngliche Bedeutung nicht aus dem Auge verlieren, in unserer Betrachtung, wenn von nicht entmutigen die Rede ist. Es geht nämlich um Gottes Streben. Wir verkündigen Christus. Weil dem ein heftiges Streben Gottes, ein unaufhörliches Trachten und ein tiefes Begehren Gottes zugrunde liegt. Das heißt, der Vater hat ein unaufhörliches Trachten, ein tiefes Begehren und ein heftiges Streben auf Christus hin, seinen Sohn. Das muss uns jetzt zu denken geben in unserem Christentum. Das sieht man ganz deutlich am Wirken des Heiligen Geistes, von dem Jesus ja sagt in Kapitel 16 des Johannesevangeliums, derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und es ist auch immer die Aufgabe des Heiligen Geistes, Jesus zu verherrlichen. Und in jeder direkten Rede des Vaters, die uns überliefert ist, wie Markus 1, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder Lukas 9, und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist am Berg der Verklärung, da sieht man alles in allem, was man von Gott liest und hört, da bemerkt man, dieses himmlische Trachten und Begehren ist auf Christus ausgerichtet. Also jetzt einmal nicht der Mensch, der auf Christus hofft und ausgerichtet ist, sondern Gott, der Vater ist auf Christus in einem heftigen Begehren ausgerichtet. Dieser eifernde Gott. Und Paulus verwendet dasselbe Wort für entmutigen ein weiteres Mal in diesem Kapitel, in dem gut bekannten Vers 16, da steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Warum und wozu wird er denn erneuert, der innere Mensch? Doch nur dazu, dass das Leben des Christus in uns zur Geltung kommt, zur Ehre Christi und damit zur Ehre des Vaters. Und das ist die Evangeliumsverkündigung, wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sie angelegt haben und wie sie von Gott unterstützt wird. Entmutigung kann sich nur dort breit machen, wo wir wieder auf uns selber blicken, wo wir, wenn auch heimlich oder unbemerkt, unsere eigene Ehre mit hineinbringen in die Verkündigung, in die Kommunikation und ins ganze Leben. In Christus können wir nicht entmutigt werden. Das wäre widersinnig im höchsten Grade. Ja, je schwächer wir in Christus selber sind, umso besser wirkt sich doch die Abhängigkeit aus von dem, der alles in allen erfüllt. Wenn wir dagegen wieder in uns selber erstarken, wird doch nur die Sünde mächtig in uns. Die Sünde, dass wir nicht glauben an Christus. Der vom Geist geleitete Jünger wird die dann bald aufkommende Entmutigung ja bemerken, gleich am Beginn seines eigenmächtigen Weges. Aber nein, sagt uns das Wort, wir werden nicht entmutigt, eben weil wir diesen Dienst empfangen haben. Ja, welchen Dienst? Den Dienst eines Apostels? Nein, dazu muss man den Herrn Jesus selber gesehen haben. Den eines Evangelisten, weil den hat nicht jeder empfangen. Den eines Hirten oder den eines Lehrers. Nein, alle diese Dienste sind ja nicht an jedermann im Leib Christi vergeben. Ja, ist denn dann ein Dienst da, der allen gemeinsam ist? Da ist dieses Wort Bruder, wie da steht, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder. Der Bruder, so wunderbar ausgedrückt vom Heiligen Geist, den Bruder, das ist so schön und so erbarmend vom Herrn, wie ergreifend hat er das selber ausgedrückt, nach seiner Auferstehung, als er sagt, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das hätte dort an der Stelle niemand erwartet. Es hätte die Jünger gegeben, es hätte Gläubige gegeben, aber dass er dann sagt, zu meinen Brüdern. Schöner, klarer, tiefer und höher geht es nicht mehr, als dass Jesus sagt, zu meinen Brüdern, wobei natürlich die Schwestern inkludiert sind. Das ist die Frage, bin ich denn Bruder? Denn als Bruder habe ich dann den Dienst empfangen. Diesen Dienst, der die Wahrheit offenbar macht. So steht es ja ganz deutlich in unserem Eingangswort. Diesen Dienst hast du als Bruder, als Schwester in jedem Fall empfangen. Diesen speziellen Dienst, in dem du nicht entmutigt werden wirst. Und das ist der Dienst, der in uns gelegt wird. Wir können ja bis zum letzten Atemzug Christus bekennen. Diesen Dienst, in dem ich nicht entmutigt werden kann, aufgrund von Gottes heftigen Streben, wegen seinem unaufhörlichen Trachten, wegen seinem tiefen Begehren, was den Sohn betrifft. Das ist der Motor dahinter, das ist die Kraft, die dahinter steht. Da steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und wir werden uns jetzt zu fragen haben, ob diese Verse des Wortes Gottes für uns persönlich stimmen, ob sie der Wahrheit entsprechen in uns. Vielleicht hat ja einer oder der andere von uns, und da nehme ich mich nicht aus, mach mir einen Fern in Christus, den man dann manchmal aufsucht und befragt, oder ist ja vielleicht doch seine permanente Innewohnung eine bewusste Tatsache. Mit steigendem Alter, wenn man körperlich von den Kräften her und so ausgezogen wird von Gott, der zieht ja alle gegen's Ende hinaus, wird die Abhängigkeit größer, aber dann ist man die permanente Innewohnung nicht nur bewusster, sondern auch wertvoller. Wenn man sich die geistliche Karriere des Paulus anschaut, dann kann man fragen, wo begann sie denn? War es, als er vom Licht geblendet wurde, dort auf dem Weg nach Damaskus? Das war sicher ein beeindruckendes Erlebnis, verbunden mit temporärer Blindheit, aber das war nicht der Grund des Beginns seiner Karriere. Aber vielleicht später, als er Christus gesehen hatte, sitzend zu Rechten Gottes, wie es im 1. Korinther 9 steht. Nein, das ist nicht das Ausschlaggebende, das ist auch nichts. Der wahre Grund ist der, dass es, wie Galater 1 sagt, wo Paulus schreibt, Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel und jetzt kommt, seinen Sohn in mir zu offenbaren. so wie der Herr Jesus sagt, beim Grab des Lazarus zu den Schwestern, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht würde. Oder der Blinde in Johannes 9, dass Gottes Werke an ihm offenbar werden sollen. Aber wie geht es vor sich? Gott verwendet ja auch beim Paulus kein menschliches Talent, keine besondere Ausbildung, sondern einzig und allein die Tatsache, dass er schreiben und sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und diese Wahrheit befähigte Paulus, die Sünde nicht mehr herrschen zu lassen, alles zu ertragen und das Unglaubliche zu erlangen. Wir haben eingangs gelesen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Jetzt kommt Vers 2, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und schälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Weil wir diesen Dienst empfangen haben, sagt das Wort, also hier, deshalb werden wir nicht entmutigt, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um das zu wiederholen und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Das ist jetzt das Hauptthema. Das ist auch die Visitenkarte des mit Gottes Gnade ausgestatteten Dieners, des Gotteskindes, des Bruders und des Jüngers. Im Grundtext steht hier sogar die Vergangenheitsform, da steht in Wirklichkeit, wir haben abgesagt den verborgenen Dingen der Schande, nicht wandelnd in Arglist und nicht verfälschend das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlend uns an jedes Gewissen der Menschen vor Gott. Jetzt schandbare Heimlichkeit. Wie gut kennt es doch jeder von uns. Die ist wie ein Pfahl im Fleisch, wie eine böse Krankheit. Unterschwellig treiben wir Wünsche, Gedanken, versteckte Ehrsucht, Herrschsucht und vieles andere mehr, ihr schädliches Spiel im menschlichen Herzen, auch in den Herzen der Gläubigen. Wir dürfen uns ja da nichts vormachen, denn gerade dieser Selbstbetrug wäre ja wieder nichts anderes als schändliche Heimlichkeit, als Arglist, wie es der Grundtext ausdrückt, listig nach dem Argen, nach außen hin aber fromm und unauffällig. Der Christ, so wie er in der Versammlung sitzt, führt ja in der Regel ein Doppelleben. Äußerlich ist er der Bruder, die Schwester, artig angepasst den Gepflogenheiten des Gemeindelebens, innerlich aber oft zerrissen von Sorgen, von familiären Problemen, von der Zukunftsangst, manchmal kaum fähig, der Predigt zu folgen. Geistig ist er wer weiß wo oder auch in sich selber glücklich im Hinblick auf die erlebten oder kommenden Wohltaten, auf aussichtsreiche Heiratschancen bei den Jungen, auf berufliche Aufstiegschancen oder er ist mit sich selbst zufrieden. Du hast ja so eben brav gespendet, das war jetzt gut, so schlecht bin ich ja nicht. Ich tue ja etwas fürs Reich Gottes. Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen, Momente der Ungeduld mitten in der Versammlung, Momente der inneren Zerrissenheit hinter freundlicher Fassade um der Ehre willen, schandbare Heimlichkeit. Gerade hast du ein schönes, ergreifendes Gebet gesprochen, die anderen haben ihr Amen dazugegeben und du lehnst dich innerlich zufrieden zurück. Für heute ist dein Anteil am Gottesdienst recht gut erledigt. Du gehst jetzt im Herzen zur Tagesordnung über, zu dem, was heute noch zu erwarten ist, die Gedanken weilen zu Hause, beim Ausflug, in Erwartung von Telefonaten, die alten Sorgen steigen empor, eine um die andere. Und das Buch, das ich heute noch lesen wollte, hoffentlich komme ich auch dazu. Das sind die Alarmzeichen. Du bemerkst, die Warnung setzt hier an. Hoffentlich komme ich dazu. Es könnte ja auch anders kommen. Der Tag könnte ganz anders verlaufen. Du könntest gestört werden in deinen Plänen. Und siehe, da bist du schon wieder mit dir beschäftigt. Bist nicht mehr auf dem Weg, den das Evangelium, die Frohbotschaft von Christus uns verkündigt, du erstarkst mehr und mehr in dir. Wir könnten noch einiges weitere vor Augen führen. Es geht ja noch viel tiefer. Und wir selber machen ja einen Unterschied zwischen verschiedenen Abweichgraden. Gott aber nicht. Ihm geht es in jedem Fall um seinen Sohn, den er heftig begehrt, und zwar auch in uns. Wir pflegen aber zum Beispiel vor Gott und dem Ehepartner heimlich eine Sünde weiter. Wir halten unser frommes Theater vor den Kindern aufrecht, über Jahre. Wir reden vom Christentum und erhalten in unserem Herzen das absolute Gegenteil, voll von Sorge und Eigenliebe und Herrschsucht. In den meisten Fällen gehören die drei bekannten Problemgebiete dazu, Geld, Sex und Ehre. Und hier fallen die Brüder. Hier ist das Schlachtfeld für die Geschwister. Reihenweise geht hier eine zerstörte Christenheit hinter gläubiger Fassade kaputt. Denn das ist die Bühne ihrer größten Tragödie. Hinter den Kulissen arbeitet die versteckte, die schandbare Heimlichkeit mit all ihren Variationen an ihrem Untergang. Jeden im Grunde wohl bekannt, aber peinlichst verschwiegen. Und über Jahrzehnte hin erstreckt sich meist das unheimliche Verderben durch die heimliche Schandbarkeit der Gläubigen und viele gehen bis ans Sterbebett damit. Und solches Verhalten liegt dem Ruin vieler Gemeinschaften zugrunde, schafft das Verderben in deiner Familie, fördert den Unglauben deiner Kinder und birgt in sich klarerweise den eigenen fortgesetzten Abfall. Oder sind wir etwa bereits der Meinung, Gott lasse sich doch spotten? Können wir ihn betrügen durch ein fortgesetztes Leben in der Unwahrheit, wie uns dünkt, mit einer kleinen Lebenslüge? Die Antwort ist jedem von uns völlig klar. Und dennoch setzen wir die schandbare Heimlichkeit weiter fort. Der Feind muss uns schon sehr dumm gemacht haben, dass wir nicht sofort aufhören damit, indem wir vor den Herrn niederfallen und bekennen, was wir jetzt erkannt haben, und es lassen. Schau, es ist das die Sünde der Braven. Es ist das Verderben der gutbürgerlichen Christen. Und darum kommen die Zöllner und die Huren eher ins Himmelreich, wie der Herr Jesus gesagt hat. Weil sie offenbar sind. Weil sie ihre Schande nicht verheimlichen können. Und je länger du aber zuwartest, umso schwerer wird die Umkehr werden. Umso unerkannter die scheinbare Heimlichkeit, umso höher die Gewöhnung. Wie tragisch ist das doch für viele Verkündiger, für Seelsorger und Elternteile, die es betrifft. Sie alle wissen, die die Lüge lieb haben und tun, werden nicht in die Stadt Gottes eingehen. So steht es in Offenbarung 21. Da kehren wir um, wenn es uns heute gegeben ist. Vieles weitere an heimlichen Schandbaren wird ja Gott dann erst noch ans Licht fördern bei uns, im Anschluss an unsere gottgewirkte Umkehr. Und erneut wird es die Frage sein, wie wir uns dazu stellen. Je schneller, umso einfacher wird die Rückkehr auf den Weg der Wahrheit uns fallen. Richten wir uns doch heute selber, wie im 1. Korintherbrief steht, im Kapitel 11. Kommen wir zum Vater und zum Herrn und liefern wir die schandbare Heimlichkeit ab zu seinen Füßen. Lassen wir uns reinigen und halten wir diese Stricke in der Kraft des Herrn weit weg von uns. Unser Dickicht wird ja immer lichter mit jedem Schnitt des Weingärtners. Frucht kommt hervor, Frucht, die Gott genau hier erwartet. Die Frucht, die du zu bringen hast, sind ja nicht die Menschen, die du zu Jesus führst. Hier, dieses, dein Herz, ist die Rebe. Hier erwartet Gott Frucht. Und der Herr erwartet, dass sie bleibe, diese Frucht. So steht es in Johannes 15. Es gibt nicht wenige, die vom Evangelium nichts oder nicht viel verstehen. Das hängt mit dem Ungehorsam zusammen und da auch mit schandbarer Heimlichkeit. Denn die Botschaft vom Sohn Gottes, die wäre eine leicht verständliche. Allerdings ist sie an den Glaubensgehorsam geknüpft, was jegliches Verstehen betrifft. Und das sehen wir deutlich am Beginn und am Ende des Römerbriefs. Im ersten und im letzten Kapitel, im fünften und im vorletzten Vers steht Glaubensgehorsam. Ohne Gehorsam, auch in deinen heimlichen Herzensgedanken, ohne Gehorsam gibt es keinen Glauben. Ein zweites Beispiel, schandbare Heimlichkeit ist es, wenn ich über Brüder und Schwestern anders denke, als ich mich ihnen gegenüber verhalte. Vor allem, wenn dies über einen längeren Zeitraum geschieht, denn kurzfristig könnte ich mich ja auch getäuscht haben in ihnen. Das ist ein hochwirksames und sehr wichtiges Gebiet, was die Arglist betrifft, die schändliche Heimlichkeit. Es ist ähnlich wie bei der Bekehrung. Jeder weiß, welche seine hauptsächlichsten Sünden sind bei der Bekehrung. Und so weiß auch jeder die wesentlichsten Heimlichkeiten und kann damit zu ihm kommen. Der Herr kennt dann aber auch den Rest und wird auch den aufdecken und heilen wollen. Aber willst du das wirklich? Es hängt sehr viel davon ab für dich und mich und für unsere Gemeinschaft, für unsere Familien. Die versteckte Heuchelei. Die schandbare Heimlichkeit ist die intakt gehaltene Brutstätte des Bösen. aus dem Herzen, sagt der Herr, kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, die Unwahrheit, Lästerungen und die Unvernunft. Und hier schwelt das Verderben. Hier liegt die Bombe für viele, die sich so sicher fühlen. Der Herr sagt, ich komme rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust, in Offenbarung 2,5. Ja, warum? Weil die ersten Werke nicht getan werden. Und warum werden die ersten Werke nicht mehr getan? Sie waren doch einmal da. Weil jetzt die schandbare Heimlichkeit in den einzelnen Geschwistern ihr Unwesen und ihre Blüten treibt. Hier, an dieser Stelle, wird der Weinberg verdorben. Ganze Gemeinschaften versinken vom Wesen des Leibes Christi, vom lebendigen Organismus hin zur toten Organisation. Sie haben den Anschein, dass sie leben, haben noch den Namen Christ, Gemeinde, Christentum, aber sie haben nun auf das Leben aus Christus verzichtet, zugunsten von ein paar Dingen, die sie partout nicht aufgeben wollen, die sie Christus nicht übergeben wollen. Wenn in unseren Körper ein Fremdkörper eindringt, dann werden von Gott gegebene Programme aktiv. Die weißen Blutkörperchen zum Beispiel. Und das Körperfremde kommt unter Eiter. Entsteht eine Entzündung im Körper, dann treten ebenfalls Gegenmaßnahmen in Kraft. Kommen wir in Finsternis oder in gleißende Helligkeit, dann ist unser physisches Auge in der Lage, entsprechend zu reagieren. Jede unserer lichtempfindlichen Sehzellen misst ununterbrochen die Quantität des einfallenden Lichts, und zwar auf jener Wellenlänge, auf die es eingestellt ist. Jede einzelne lichtempfindliche Zelle kann ihre Lichtempfindlichkeit anpassen, sie kann sie bis 10 hoch 5-fach verringern. Aber unsere Herzen? Ja, haben wir den Augen und sehen nicht? Oder wollen wir nicht sehen, wenn falsche Lehre auftaucht in der Gemeinschaft? Wenn ein Bruder schwärmerisch wird, wenn Bücher angeboten werden, die nicht gut sind, üben wir lieber heimliches Schweigen, weil wir ja dem Bruder menschlich verbunden sind? Wenn ein Bruder oder eine Schwester sehr oft recht viele Worte macht, dabei geht es ja nicht ohne Sünde ab. Sowas hat ja seinen Grund. Ist es nicht schandbare Heimlichkeit, dazu zu schweigen, sich aber seinen Teil zu denken, über Jahre? Ach, wie oft halten wir Gott und unsere Seele so auf. Da ist so viel Falschheit in den Gemeinschaften, viel Arglist, viel schändliche Heimlichkeit. Was hat manch einer heimlich für ein Bild von den anderen? Wir wissen ganz genau, wie das zu verstehen ist. Wir müssen ja nicht dem Bruder oder der Schwester jetzt einen Floh ins Herz setzen, weil wir ihm oder ihr sagen, was wir momentan für eine Meinung von ihm haben. Das wäre dumm, wäre verderblich und grundfalsch. Aber jahrelang zusehen und zuhören, wie einer, der redet, Falsches verkündigt, ein falsches Evangelium, wie einer Witze macht in der Predigt, und dazu nichts zu sagen unter Gebet, das ist schandbare Heimlichkeit, wie sie leider gang und gäbe ist. Die schandbare Heimlichkeit verleitet uns ja zum Schweigen, weil wir sonst wieder die bekannten Gegenargumente zu hören bekommen. Man muss doch Liebe üben, nur nicht richten. Das ist aber keine Liebe, den anderen weiter taumeln zu lassen auf dem falschen Weg, ihn die Geschwister verführen zu lassen, seinem falschen Evangelium, ihn noch zu bestärken durch liebloses Schweigen. Das ist vielmehr ein Paradefall von schandbarer Heimlichkeit. Auch wenn die Schwestern nicht geistlich so gereift sind, dass sie endlich die Mitschwester auf ihren tiefen Ausschnitt hinweisen, auf ihr kokettes Gehabe, statt darüber zu tratschen. Und wenn die Brüder nicht den Witzbold zur Seite nehmen und ihn in aller Liebe zurechtweisen, beachten wir das Wort zurechtweisen. Es ist keine Liebe, die Geschwister mit seichten Predigten, mit Wohlfühlthemen in falscher Sicherheit zu wiegen. Es ist keine Liebe, nicht das ganze Wort Gottes zu verkündigen, dafür aber ganze Teile auszulassen, zu verschweigen, weil es ja dann zu Austritten kommen könnte. So heißt es ja wohl in unserem Vers. Wir verfälschen auch nicht Gottes Wort. Es ist eine böse, schandbare Heimlichkeit, den lehrenden Bruder nicht hinzuweisen auf sein Verdrehen, auf sein wohldurchdachtes Niemand beleidigen, auf sein Niemand vor den Kopf stoßen wollen, nur um die Zahl der Glieder in der Gemeinde nicht zu verringern, sondern sie in der Folge ins Verderben mit hineinzuziehen. Dafür aber alle in Liebe, gemeinsam. Wenn alle Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft das beherzigen würden, ja, wenn sie es noch könnten, wenn sie bei seichten, falschen Predigten anschließend den lehrenden Bruder zurechtweisen würden, dann sähe die Gemeinde aus wie in den ersten Tagen. Damals, als es viele gar nicht wagten, dazu zu kommen, weil sie so von ihrer Sünde überführt waren. Und Gott hat die von ihm Bekehrten hinzu und nicht die Wohlfühlpredigt, so lockend, die ja nichts zum Leben bringt in Christus. Wir sehen sie doch. Wir sehen sie, die scheinbare Heimlichkeit. Das ist doch alles deutlich genug. Das eigene Herz muss natürlich zuerst selber befreit worden sein davon, bevor man den Bruder und die Schwester auf dieses Thema anspricht. Das ist eine unheimliche Sache, die schändliche Heimlichkeit. Es gibt kaum etwas, das so viel Schaden anrichtet wie unser geistliches Doppelleben. Seien wir uns bewusst in Christus, dass wir als solche geschaffen sind, die abgesagt haben den schandbaren Heimlichkeiten. Es ist uns ja tatsächlich gegeben durch die neue Geburt, durch das Wesen des Christus in uns. Oder ist Christus ein Diener der Sünde geworden? Fanden wir an ihm je so etwas wie Arglist, Heimliches oder Schandbares? Ja, leg ab, was dich da ständig umstrickt. Es ist möglich. In Christus ist es möglich. Und weiter geht's dann in unserem Text mit den Worten, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Die Wahrheit offenbar machen, das ist doch nachgerade das Gegenteil von der schändlichen Heimlichkeit. Und der Epheserbrief ermahnt dazu, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Ja, tun wir das in Wort und Tat mit unserem Nächsten? Sieht der Nächste die Wahrheit an uns? Hört er sie? Wir sind gesetzt, die Wahrheit offenbar zu machen. Das ist ein wunderbares Wort. Welcher Sünder, dem Gottes Erbarmen widerfahren ist, hätte das wohl zu hoffen gewagt, dass wir, nachdem unsere Sünden getilgt sind durch Jesu Blut, jetzt brav in der Ecke sitzen und möglichst nicht mehr auffallen? Das wäre uns menschlich ja ganz geläufig, zumindest der älteren Generation. Aber gesetzt zu sein, um jetzt die Wahrheit offenbar zu machen, nicht entmutigt zu werden und nicht entmutigt werden zu können, in diesem uns von Gott gegebenen, ja definitiv auferlegten Dienst, das ist eine ganz andere Position als solch tragikomisches Duckmausertum in Halbwahrheit. Nicht die Wahrheit verkündigen steht hier, so etwa, dass man sich neben die Wahrheit stellt und sie proklamiert. Nämlich, das wäre die Wahrheit als Begriff. Nein, Christus ist die Wahrheit in Person. Und darum ist ja schändliche Heimlichkeit so fatal, weil sie Christus beiseite setzt. Die Wahrheit fehlt dann und kann nicht offenbar gemacht werden. Eine herrliche Symphonie des Wortes Gottes, welch ein Erstrahlen der Person Christi. Und daher das helle Licht von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Aber welch ein Kontrast zur schandbaren Heimlichkeit. Doch wie vielen ist das verschlossen, die in den Gemeinschaften sitzen? Allen, die verloren gehen, ist es verhüllt. So sagt es der Vers 3, und das gibt es tatsächlich, dass das Evangelium verhüllt bleibt einem Menschen, der 20, 30 Jahre unter dem Wort sitzt und es nicht versteht. Es ist zu befürchten, dass dies zum Ende hin sogar die Regel wird. Die einzige Abhilfe ist, auserwählt zu sein, nicht nur berufen. Darum ergreife in Christus du und ich, ergreifen wir den Glaubensgehorsam. Es wird nämlich immer enger werden. Wie Markus 13, 20 steht, wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Aber was bildet sich mancher einer da ein und wagt es, dieses Wort Auserwählter auf sich anzuwenden, der in seinem Leben die Wahrheit gar nicht offenbar macht? Wir haben zuvor von schandbarer Heimlichkeit gesprochen, vom Verfälschen des Wortes Gottes. Ja, wird denn überhaupt noch verkündet, woran die Auserwählten Gottes erkannt werden? An ihrer Torheit, an ihrer Schwachheit, ihrer Niedrigkeit und ihrer Nichtigkeit? Ist nicht jetzt gerade das Gegenteil heutzutage der allgemeine Predigtstoff, der Gesprächsinhalt von Bibelstunden? Brüsten sich nicht die Christen mit ihrer Gotteserkenntnis, mit ihrer Stärke und mit ihrem Wert? Und was sagen denn die neuen Lieder da aus? Aber passt denn das Leben dazu? Ist es denn dann ein ausschließliches Leben aus Christus, das hier in den Tag gelegt wird? Wir kennen die Antwort. Muss nicht Gott uns vor Menschen offenbar machen durch viele, viele Bedrängnisse? Denken wir nur an Hiob, einen, den er gemacht hatte. Nämlich, dass er offenbar macht, Wer dann immer noch in uns regiert und lebt, in den Bedrängnissen? Nur der Christus. Wenn wir nichts wissen, aber Christus wissen, wenn wir ganz schwach sind, er aber in uns lebt und regiert auch in der größten Misere, wenn wir von Gott im Leben und in der Gesellschaft zu unters gekehrt werden, auch in der christlichen, jedermanns Kehricht, ein Spielball des Schicksals, wie die Welt es nennen würde, nur um die Wahrheit in uns zu offenbaren, einzig das totale Hängen an Christus und schließlich unsere Nichtigkeit, die zu unterst bleiben kann, weil wir gerade in der tiefsten Erniedrigung auf den festesten Grund gegründet sind, auf den, der für uns der Allerverachtetste und Unwerteste geworden ist. Und da geht es im Vers 3 so weiter: Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Und die nächsten beiden Verse: Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn, und es ist der berühmte Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst, aber als eure Knechte um Christi willen. Der Glaube, so steht es in Römer 10, kommt aus der Predigt, wörtlich aus dem Gehörten. Das Predigen kommt aus dem Wort Gottes. Zum Glauben kommt man durch das Wort Gottes und nicht durch die Weisheit des Predigers. Wir haben die Wahrheit offenbar zu machen, nicht uns. Unser Text heißt ja, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus. Wird also Gott der Welt nicht viel mehr durch unser Elend, durch unsere Bedrängnisse die Wahrheit offenbaren, worin wir nicht entmutigt werden, um uns daran zu erinnern? Es ist sinnlos, der Welt die gläubigen Stars der Bühne oder des Fußballfeldes vorzuführen, wie es oft geschieht. Millionenverdienst plus Jesus. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur menschliches Erfolgsdenken, sonst nichts. Gott zeigt der Welt die Gefangenen, die Gemarterten, die Verfolgten in Christus, die, die sich nicht verteidigen, die jene andere Stadt suchen, die nicht von dieser Welt ist, die er erbaut hat. Die Welt, auch die christliche Welt, greift sich da mitleidig oder auch lachend an den Kopf. Jetzt dazu kurz ein Auszug aus Ludwig Hofackers Biografie unter der Prämisse: Christus muss es tun, nicht ich. Ein großes Aufsehen erregte in der Kirchengemeinde Stetten im Remstal die imponierende, hochgewachsene Erscheinung des Vikars Ludwig Hofacker mit seinen blauen Augen und den bis zum Nacken reichenden Lockenhaaren. Aber noch mehr ließ seine feurige Predigt aufhorchen. Überall weit über das Dorf Stetten hinaus wurde über das gesprochen, was man am Sonntag gehört hatte. 22 Jahre war er alt, also 1820 in den schwäbischen Kirchendienst trat. Dabei konnte Hofacker gar nicht mehr laut reden. Der stattliche junge Mann war schon von schwerer Krankheit gezeichnet. Kurze Zeit war er auch als Vikar in Bliningen vor den Toren Stuttgarts tätig. Dann trat er seinen Dienst in Stuttgarts altehrwürdiger Leonhardskirche an, um in den Jahren 1823 und 1824 seinen kranken Vater zu vertreten, der dort Amtsdekan war. Jetzt drängten massenhaft Zuhörer zu seinen Gottesdiensten. Viele wanderten auch von weit her. Jeden Sonntag waren es mehrere tausend aufmerksam lauschende Menschen. Die Emporen waren brechend voll. Die Leute standen in den überfüllten Gängen und vor den geöffneten Türen, soweit man die schwache Stimme des kranken Predigers überhaupt noch vernehmen konnte. Aber was war das Geheimnis von Ludwig Hofacker? In seinem ganzen Leben konnte er vielleicht nur 100 Predigten halten. Gerade 30 Jahre alt war er, als er starb. Die meiste Zeit seines Dienstes war er schwer krank. Aber das Wenige, das er tun konnte, wirkt weiter bis heute. Das kann nur Gott schaffen, der dem nichts ruft, dass es sei. Hofackers Predigten sind kürzlich in der 53. Auflage erschienen und die werden auch heute noch in unseren Tagen gelesen. Und dazu kommen Übersetzungen in mehrere andere europäische Sprachen. Das Entscheidende im Leben Ludwig Hofackers liegt, wie sicher bei vielen anderen Menschen auch, in seiner Krankheit, der eine Lebenswende bedeutete. Mit ausgesprochen guten Zeugnissen stand der junge Kandidat am Ende seines Studiums, als plötzlich sein Leben in die allertiefste Krise gestürzt wurde. Hofacker wurde so schwer krank, dass seine ganze künftige Tätigkeit als Pfarrer in Frage gestellt war. Es war an einem schwülen Sommertag im August 1820, am Ende seines Studiums als Hofakter in Tübingen verunglückte. Wahrscheinlich durch einen Sonnenstich verlor er das Bewusstsein. Beim Stürzen verletzte er sich unglücklich am Kopf. Und die Folge war eine schwere Gehirnerschütterung, durch die dann ein vermutlich erbliches Nervenleiden aufbrach. Zeitlebens litt er an furchtbaren Kopfschmerzen. Bald nach dem Unfall stellte der Arzt bei ihm eine Wassersucht fest und bald darauf auch noch eine offene Tuberkulose. Am Krankenbett des jungen Predigers kniete ein Basler Missionar und betete um das Wunder der Krankenheilung. Es war der weitgereiste russische Graf Zaremba, der eine Strophe in dem Lied »Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ« schreibt. Hofacker aber wurde nicht gesund. In dieser Ohnmacht und Schwäche der Krankheit, bei rasenden Kopfschmerzen und gereizten Nerven, überfiel Hofacker ein furchtbarer Schrecken. »Du bist ein siecher Mensch. Du wirst zum alten Eisen geworfen. Du bist zur völligen Untätigkeit verdammt.« In dieser hoffnungslosen Lage begriff er erstmals richtig, was Gottes Gnade jetzt für ihn, den Kranken, bedeutete. Gott ist mir das Leben nicht schuldig. Ich kann von Gott nichts fordern. Ich kann mich nur blind an Jesus halten. Ich muss warten, ob es ihm gefällt, mich herauszuführen aus diesem Gefängnis der Krankheit oder nicht. Ich muss es ihm absolut überlassen, ob er das Zünglein an der Waage auf Tod oder auf Leben hinneigen will. Mein Hadern, meine Gebete, meine Rechthaberei, mein ganzes Ich will ich in seinem Willen begraben, damit ich nicht bloß als ein theoretischer, sondern als ein wirklicher Sünder nichts mehr übrig behalte als seine Gnade. Sie ist in den Schwachen mächtig. Sie ruft das Leben aus dem Tod hervor. Und hier in seiner tief erlebten Lebenskrise liegt der Schlüssel zum Verständnis der enormen Ausstrahlung dieses bekannten Erweckungspredigers. Wer seine Predigten liest, wundert sich, wie wenig Illustrationen, Geschichten oder Beispiele Hofacker verwendet. Es gibt keine Tricks und keine Technik, die man von ihm gleichsam lernen oder kopieren könnte. Die entscheidende Frage ist, wie ich selbst vor Gott stehe. Und nur was persönlich erfahren und durchlebt wurde, kann so verkündigt werden. Hofacker war nicht nur körperlich ein völliges Wrack. Auch seelisch war er oft am Ende, durch und durch zerbrochen und zerschlagen. Hinzu kamen Sorgen um die Betreuung und das finanzielle Auskommen. Und am Ende seines kurzen Lebens, als ihm ein Finger wegen eines bösartigen Tumors amputiert werden musste, schrieb er in einem Brief: »Sie überschätzen mich sehr. Aus Ihrem Brief geht hervor, dass Sie mich für einen rechten Liebhaber Jesu halten, mit Erfahrungen ausgerüstet. Aber dem ist nicht so. Wenn man so wie ich jetzt 3 Monate auf dem Sofa da sitzt, an Leib und Seele geschwächt, um mich herum ein geisteskranker Bruder, der fortwährend tobt, dann bekommt man ganz andere Gedanken als im Missionshaus, von Brüdern umgeben, auf der Höhe des göttlichen Wortes. Ich versichere Ihnen, dass ich mich zum Trost den ganzen Winter über an nichts halten konnte, als an die überfließende Gnade Gottes. Ich meine die Gnade, die über alles hinaus, auch über Bosheit, Trägheit, Neid, heimlichen Geiz, Zorn, Widerstreben gegen den Willen Gottes, eben seine Gnade bleibt. Mit anderen Worten, ich halte mich an den, der die Gottlosen gerecht macht, die Schwerverbrecher, die Lumpen, die Mörder, die Lästerer und dergleichen. Lieber Freund, mit diesen muss auch ich selig werden. Nicht, dass ich immer diesen Blick hätte. Ach nein, das sind oft ganz andere Blicke. Die machen es dann, dass ich wieder zur Gnade aufblicke. Ich will als ein armer Sünder selig werden, als ein Schächer, dem die blutigen Wunden des Sohnes Gottes die Bahn gebrochen haben. Und dann schreibt in einem zweiten Schreiben: Mein Glaube ist noch sehr klein, schwach und wankend. Er würde, denke ich, durch eine kleine Anfechtung zerbrochen werden. Und an anderer Stelle schreibt er: Das Schwerste von allen aber ist das innerliche, das geistliche Leiden. Da muss man sich selbst die Schuld geben, dass man nicht so ist, wie man sein könnte, und ich habe hier keinen Ausweg, denn als bankrotter Mann die Gerechtigkeit Christi zu ergreifen. Aber das Herz ist oft sehr verzagt und verängstigt beim Blick auf sich selbst. Doch man muss es wieder wagen, auf das freie, ewige Erbarmen zu schauen. So schleppe ich mich durch und fühle wohl, dass es noch nicht das Rechte ist. Doch Jesus hat's angefangen. Er wird's auch vollenden. Der Heiland ist's, der alles macht. Und das hat Hofacker entdeckt. Und das hat er verkündigt. Nur Christus ist, was uns durchbringt. Sein Leben muss es tun, nicht mein Leben. Seine Liebe, nicht meine Liebe. Seine Geduld und nicht meine Geduld. Sein Gebet tut's, nicht mein Gebet. Ich kann mich auf nichts verlassen, als auf Jesus. Das war Ludwig Hofer, das Vermächtnis. Und er wies dabei auf das Bild des Gekreuzigten mit der Dornenkrone hin. Und so ist er dann am 18. November 1828 verstorben. Mit schwacher Stimme die geseufzten Worte Heiland, Heiland, Heiland auf den Lippen. Das zeigt Gott den Seinen, das. Da bleibt das Evangelium nicht verborgen. Gott zeigt dem Menschen eine bleiche Mutter am Bett ihres kranken Kindes. Er zeigt ihnen die Eltern des Kindes, dass seinen Weg jetzt alleine geht, weg von seinem Wort, hinaus in die Welt, in die Sünde, und er zeigt die zerbrechenden Herzen. Vergessen wir nicht, er zeigt das nicht nur der Welt, wie wir sie als solche bezeichnen, er zeigt das vor allem denen, die unter seinen Kindern sitzen, aber immer noch von der Welt sind, die nie ausgegangen sind von der Welt, denen die Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, die sich einen christlichen Anstrich geben, die vielleicht sogar mit den Fingern zeigen auf jene Gläubigen, die von Gott durch unsagbare Tiefen geführt werden, von denen man sogar meint, da stimmt doch etwas nicht. Aber die Wahrheit offenbaren sie selber nicht, wie es heißt in unserem Wort. Indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Dieses Wort findet man selten an der Wand eines christlichen Heimes. Dieses Wort sollten wir auswendig können und uns seiner Dynamik stellen. Die Wahrheit offenbar machen, jedem menschlichen Gewissen. Die Wahrheit offenbar machen vor Gottes Angesicht. Und da sitzen wir nun vor diesem wunderbaren Wort, das die tätige Gnade beschreibt, die Gott durch Christus in unseren Herzen, in unser Leben, in unsere Lebenszeit hineinlegt. Lasst uns zusammen die Symphonie dieses Wortes mit dem Vers 5 betrachten, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Ach, dass das doch immer unser einziges Tun sei, im Wort und im Werk, in Freude und im Leid und in der Bedrängnis und im Sterben. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Wir sind die Knechte, die leibeigenen Sklaven der Brüder um Jesu willen. Und da kann auch ich meine Bedrängnisse ruhig zugeben, muss nicht meine Niederlagen verhehlen, wenn ich Christus im Herzen habe, indem ich doch weit überwinde in allen schweren Lebenslagen. Lass nur sein Licht erstrahlen, sein Licht. Er ist das Leben, er ist die Wahrheit. Wie sich das auswirkt bei dir, möchte Gott der Welt zeigen. Das sollen die Menschen sehen, das redet ihnen ins Gewissen, nicht deine Klugheit, unsere Schwachheit, unsere Nichtigkeit, unser Nichtvermögen. Dagegen aber Christus, wie herrlich strahlt da der Fürst deines Lebens darüber. Das ist die Evangelisation, die Gott durch dich und mich durchführt, wenn die schandbare Heimlichkeit weg ist, wenn das Wort Gottes nicht mehr verdreht wird. Das ist das wahre Gut, das gute Teil, das uns Gott beteiligt hat an seinem heftigen Streben, an seinem unaufhörlichen Trachten, an seinem tiefen Begehren, den Sohn zu offenbaren, durch Bedrängnisse und Leid in unserem Leben. Als eure Knechte, um Jesu willen. Der Vater zieht zum Sohn durch vieles, das er geschehen lässt an seinen Kindern. Vergeuden wir nicht die Perlen Gottes, mit denen er uns zum Zeugnis gesetzt hat, den Glaubensgehorsam aufzurichten, indem wir die Wahrheit offenbar machen dürfen. Das Ebenbild Gottes ist Christus in unserem Leben. Seine Güte ist besser als Leben und der bitterste Tropfen ist stets die stärkste Segnung. Amen.